Eine Oda Samson.
Schnulzig.
Dr. Mabuse.
Dr. Mabuse.
Wenn ich jetzt vom Schlafen gehen noch gucken würde, ich meine, Schwarz-Weiß macht es ja auch alles nicht besser.
Im schlechten Sinne. Dr. Mabuse. Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er-Podcast. Wir sind zurück mit Folge Nummer 72 und damit dem zweiten Teil unseres Überblicks über die deutschen Singlecharts aus der ersten Juniwoche 1984. Mein Name ist Eckhard Moronde und ich sitze mit meinem Kollegen Alex Klug im Boys of Summer Tonstudio 1, um mit ihm die ersten 10 Plätze zu rekapitulieren. Die Plätze 20 bis 11 wurden ja belegt von Bands und Größen wie Fun Fun, P-Lion, Fiction Factory, Break Machine, Van Halen, Orchestral Maneuvers in the Dark, Rockwell, Phil Collins, Pato und Alphaville. Das heißt, ein bisschen Italo-Disco, ein bisschen Synthie-Pop, ein bisschen Breakdance, ein bisschen Rap, ein bisschen Romantik, eine Ballade und mit Van Halen knallharter Synthesizer-Hardrock. Und jetzt geht's weiter. Wie immer gilt, wenn ihr die Songs nachhören möchtet, findet ihr die Stücke in unserer Boys of Summer Spotify Playlist, sofern die Songs auf Spotify gelistet sind. Und den Link zu unserer Playlist gibt es in der Beschreibung zu unserem Podcast. Mittlerweile ist die Playlist an sich auch ganz gut gerankt, ihr werdet sie also auch so über die Spotify-Suche finden. Und damit ihr wieder zurück zu dieser Folge findet, ist diese auch in der Playlist aufgeführt. So, da sind wir jetzt schon bei der Halbzeit angelangt.
Bergfest.
Bergfest, ab jetzt, so jetzt abwärts bzw. aufwärts.
Was ging es denn bei Platz 10? Bei Platz 10 ging es, bei den meisten ging es abwärts, weil es ist, glaube ich, schon so, ich hatte eben schon mal die Theorie aufgestellt, dass die meisten Sachen schon oft auf ihrem Peak eingestiegen sind. Also so, oder? Also richtig langsame Climber, die sich erst hochgearbeitet haben hier.
Aber in dem Fall ist es überhaupt nicht der Fall. Wir sind auf Platz 10.
Ich habe falsch gelesen, richtig. Ja, richtig. Das war auch nicht der Fall. Es ist nämlich gestiegen. Schön. Dann wissen wir jetzt auch, dass ich die Charts lesen kann. Deshalb ist es vielleicht eine Zeit, dass du uns das nächste Lied vorstellst.
Genau, und wir hatten ja schon über Edgar Wallace gesprochen. Mhm. Und Alex, du hast alle Filme gesehen, hast du gerade eben gesagt.
Tätowiert, ja.
Tätowiert und also Propaganda, Dr. Mabuse und ein alter Bekannter, nämlich Produzent Trevor Horn, hat auch hier wieder seine Finger mit im Spiel. Und
in welchen Top 20, in welcher Woche, ja, in Top 20 war das auch nicht der Fall.
Genau. Und müssen wir da reinhören?
Ich würde das tun.
Ich bin mir auch ganz sicher, dass das offizielle Musikvideo dazu einige Sachen noch enthüllen wird, wer nämlich Dr. Mabuse ist.
Ja, dann lass uns mit der Enthüllung fortschreiten.
Vielleicht ist es Trevor Horn selbst gewesen. Wir schauen einfach mal rein. Propaganda Dr. Mabuse.
Also, ich habe gerade die Frage gestellt, ob das denn Originalmaterial aus Dr. Mabuse-Filmen sei. Aber Eckhard, du hast, sobald die erste Figur im Bild zu sehen war, ganz schnell gesagt, das ist nachgestellt. Was hat dein genöstes Auge da jetzt erkannt?
Ja, das war die Sängerin, die eine der beiden Sängerinnen.
Ach so, ich habe das irgendeine spezielle Schnitttechnik erkannt oder
ja, genau. Ich habe das genauestens analysiert, und aber was ich nicht mitgenommen habe, ist einfach das in der Handfläche tätowierte M. Das werde ich mir auch machen lassen. Nicht für Dr. Mabuse, sondern für Dr. Maronde.
Dr. Maronde. Das könnt ihr auch in Handtuchform erwerben künftig.
Das ist schön.
Das ist ein heißer Tipp für alle Leute, die uns sowieso ein klein bisschen unterstützen wollen. Das könnt ihr nämlich auch
mit Handtüchern.
Nee, das ist ja unser Dankeschön. Da.
Elvis hatte übrigens so einen Handtuchboy, der dann auf die Bühne kam.
Möchte doch gerade freundlich Werbung machen dafür, dass ihr uns natürlich auch auf Patreon unterstützen könnt für einen kleinen Betrag. patreon.com/boysofsummerpodcast, damit wir das Ganze hier am Leben laufen und lachen halten können. Nicht so viel zu lachen gab es aber gerade im Video zu Dr. Mabuse. Das ist ja schon dark. Durfte sowas vor 22 Uhr laufen irgendwie, oder?
Garantiert, oder? Ich meine, Edgar Wallace Filme liefen doch auch vor 22
das, ja.
Uhr. Und das Thriller-Video, da war ja nicht Michael Jackson zu
das
sehen.
Das stimmt, mit oder Heino, ja genau. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn ich das vom Schlafengehen noch gucken würde, ich meine, das Schwarz-Weiß macht es ja auch alles nicht besser, so halt.
Für, ja. Also, ne, ganz ja, klar. Natürlich.
Von daher.
Also ich war damals 11, 12, weißt ja, was aus mir geworden ist.
Jetzt mir wird generell im Laufe des Podcasts einiges klar, heute ja. Mehr denn je, ja. Ja, was, aber jetzt lass doch mal ein bisschen Song, ne? Lass doch mal ein bisschen Subjektivität walten, genau, das wollte ich gerade fragen.
Also ich fand den damals, glaube ich, nicht so cool, den Song. Tja, was hören wir? Also wir hören natürlich irgendwie verschiedene Synthesizer-Samples, die waren schon sehr windschnittig. Dann dieser Bass-Sample, das hat aber jetzt die Breaking Crew nicht getoppt.
Es ist halt atmosphärisch dicht irgendwie,
naja,
so.
Genau,
ne? Das, darum geht's auch eher. Das merkt man halt, es ist halt irgendwie lustig, wenn... Ja, ne, Trevor Horn veredelt das, aber für mich hat es auch direkt wieder diesen typisch deutschen Projektcharakter, wie auch bei DÖF oder DÖF oder so. Nee, weißt du, aber auch irgendwie diese kinoartige Herangehensweise, ja, ich kann es nicht beschreiben, aber es hat einfach so einen gewissen deutschen künstlerischen Twist irgendwie nochmal daran so, und das ist in...
Aber so gesehen natürlich schon sehr, wie soll man sagen, sehr all-in gegangen, also das heißt, nicht lang rumgeplänkelt, sondern wirklich mit dem Debütalbum dann durchgestartet, sofort eine Hitsingle gehabt, dann irgendwie auch das Image drumherum aufgebaut, ja, insofern schon ein ziemlich komplettes Werk.
Das auf jeden Fall, ja.
Und hinterher gab es dann natürlich noch irgendwelche Remix-Alben und so, das durfte überhaupt nicht fehlen.
Wenn ich mir jetzt halt vorstelle, ich habe damals irgendwie, wenn die Leute in den 80ern, weißt du, ihre Spotify-Playlist angemacht haben, mit den Charts 1984. Nee, aber wenn ich mir das halt vorstelle, wie so die Chartliste, das fällt ja jetzt schon brutal raus, einfach so. Das ist ja schon eher, also alles andere, doch, ja, auch Phil, würde ich mal sagen, war ja irgendwie partytauglich so halt.
Ja.
Und das ist ja dann doch eher was für die Grufti-Momente.
Ja, stimmt, so gesehen, ja. Spannend. Ja, auf jeden Fall, aber das sowas natürlich alles nebeneinander nach Fun Fun und nach Phil Collins, Rockwell. Rockwell natürlich ganz ähnlich, ging es ja auch ein bisschen gruselig zu, aber...
Ja, das stimmt, aber also, das meine ich ja, selbst da war ja der Grusel, da stand ja irgendwo auch Halloween-Klassiker,
ja, genau.
War dabei noch total tanzbar halt trotzdem.
Ja, ja, genau. Tanzbar ist das natürlich auch irgendwie, aber eher so auf so eine Grufti-Art und Weise.
Richtig.
Eher so bei so einer Dark Wave.
Genau. Aber
das könnte echt schon bei so einer Dark Wave-Party neben, was weiß ich, Clan of Xymox oder irgendwie sowas laufen.
Ja, ich finde, also ist jetzt nicht ganz so super dark, aber ich denke gerade irgendwie auch in selbe Zeit irgendwie so, also auch so, auch die New Order-Zeit schwingt da für mich ein bisschen mit. Ne? Also. Kleiner Tipp, wir haben mal eine Folge zum zweiten New Order Album Power, Corruption and Lies gemacht, das 1983 erschien. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören.
Das war das Album zur Zeit von Blue Monday, ohne Blue Monday.
Ohne Blue Monday, genau. Und das nehmen wir gerade von dieser Kombination aus düster und tanzbar überein, gemeinsam irgendwie sprechen. Folge 35 im Boys of Summer Podcast, scrollt mal runter, Power, Corruption and Lies. Und damit sind wir bei etwas angekommen, wo ich eben die steilste aller Thesen aufgestellt habe, dass diese Band schon mal bei uns stattfand. Aber ich habe mich gerade in unserer Mittagspause durch alle unsere Folgen gehört. Und es ist nicht wahr. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Auf Platz 9. Genau wie in der Vorwoche übrigens, Eckhardt.
The Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Und du hast gerade eben einen Songtitel in den Raum geworfen, nämlich Eye in the Sky, was nämlich von The Alan Parsons Project ist. Und ich habe es ganz automatisch, wie selbstverständlich, habe ich den falschen Song einfach mitgetrellert.
Welche Melodie hast du denn gesungen? Die hier? Nee.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Journey oder Survivor oder irgendwie sowas ist.
Bei den Vergleichen sieht man ja schon, was du von Alan Parsons Project heißt. Ich muss aber
Moment.
Ich muss aber kurz springen, wegen deines Stolperers gerade.
Ja.
Alan Parsons Project, The Alan Parsons Project. Ja. Bitte sag mir, The Alan Parsons Project, wo sortierst du die im Plattenregal ein? Ja, ja, gar nicht. Ich weiß, aber ehrlich, wo kommen die hin?
Ganz ehrlich, also ich kenne die ja wirklich auch wegen dieses Songs und das wäre für mich so Softrock. Also
ach so, nein. Es geht gerade ums Alphabet.
Ach so.
Weil, also ganz kurz, also, wir sind uns ja einig, wir sind uns ja einig. Dass die Beatles zu B kommen, ja? Mhm. Wir sind uns auch einig, dass Herbert Grönemeyer zu G kommt, richtig?
Naja, das auf jeden
Deshalb
Fall.
Deshalb die Frage, wo kommt denn The Alan Parsons Project
wahrscheinlich
denn?
Wahrscheinlich bei P.
Ja, und das ist halt die Frage, weil das ist halt ein Bandname mit einem The vorne.
Ja. Tja, das ist eine gute Frage. Also das ist jetzt...
ich habe ja auch mal P, aber ich glaube, nach unseren Regeln müssten wir wahrscheinlich zu A.
Weil ich verrate jetzt mal was. Also ich habe meine Platten und meine CDs sehr unterschiedlich geordnet. Meine CDs zum Beispiel habe ich nach Kaufdatum geordnet.
Das heißt, doch mal die Social Media Teaser, die wir wollen. Das kannst du an den Anfang schneiden, schön. Das ist doch mega. Ja.
Ja, das heißt also, die CD, die erste CD, die ich gekauft habe, das waren nämlich Fields of the Nephilim und es waren auch die Beatles. Die stehen bei mir wirklich im allerersten Regal unten. Cool. Ich habe irgendwann auch die Richtung geändert. Also es sind so Benno-Regale von Ikea und dann habe ich erst von unten nach oben, wahrscheinlich wegen dem Schwerpunkt oder so, damit es nicht umkippt. Und dann habe ich irgendwann aber die Richtung geändert von oben nach unten und das weiß aber nur ich.
Ja, man kauft halt. Also ich habe mich nach langer Zeit durchgerungen, es doch nach Genre zu ordnen, was natürlich auch schwierig ist manchmal.
Da wären wir jetzt bei.
Ja, bitte. Okay. Softrock. Also Eckart, dein zwei Regale umfassendes Softrock-Fach, das habe ich jetzt rausgehört.
Ja, auf jeden Fall.
Richtig. Ja. Alan Parsons
Project. Eigene Räume habe ich dafür.
Don't answer me.
Ja.
Ich kann es dir nicht ansingen auf Anhieb, muss ich dir ehrlich gestehen.
Don't answer me. Und dann kommt irgendwie so ein Roller, ich weiß nicht, was das ist. Mhm. Also es ist wirklich so schnulzig. Im schlechten Sinne. Also es tut mir jetzt sehr leid für Alan Parsons, aber Parsons, so heißt er. Aber nee.
Also ich bin gerade auch selber total baff, weil also das Debütalbum ist dir bekannt.
Nur vom Namen her.
Also Alan Parsons hat ja,
wofür es steht eigentlich.
Alan Parsons hat ja an Dark Side of the Moon von Pink Floyd mitgearbeitet und hat dann eigentlich mal Bock gehabt, sowas Spaciges im Grunde auch selber zu machen. Und das erste Album ist noch so ein bisschen wirklich noch so in die Progressive-Rock-Schiene eigentlich rein. Das sind Edgar Allan Poe-Gedichte vertont. Und ich dachte wirklich, das sei das große Album. Aber ich gucke hier gerade auch in die meistgehörten Lieder und da sind dann auch, also Eye in the Sky ist ganz weit oben und dann Don't Answer Me auf 5. Also klar, die softrockigere Schiene ist da doch ein bisschen vertretener. Aber ich glaube, das ist umso mehr ein Zeichen, dass wir jetzt mal reinhören sollten und nochmal ins Video schauen sollten, denn das scheint besonders revolutionär zu sein.
Ja,
wir haben Rickard, du hast gerade mit einer eindeutigen Handbewegung das Lied kurz vor Schluss dann noch abgebrochen.
Wegen dem Video natürlich.
Nein,
das Video ist groß. Uns wird gerade noch so ein großes Comic-Herz eingeblendet und die beiden Hauptdarsteller sind innig ineinander verschlungen. Aber
ja, diese animierte Comic durchaus auch mit Perspektive ja und so auch, also mit einer Tiefe. Das ist so lustig, weil eigentlich denke ich mir dann im damaligen Musikfernsehen zieht das ja vielleicht sogar noch erstmal den Blick jüngerer Leute auf sich. Ja. Die Musik hingegen ist jetzt nicht so der Soundtrack der Jugend, oder?
Das hast du sehr schön gesagt.
Dankeschön.
Und wie gesagt, das ist schon. Also die Stimme, die ist natürlich schon.
Eric Wolfson, ja. Aber die Percussion, hast du auch gesagt. Die Percussion sind auch
super. Er kann sicherlich super singen, aber einfach diese Tonlage, die Tonalität, der Song an sich, wo auch in der Produktion jedes Effektgerät irgendwie auf 10 gedreht wurde und also es spricht mich nach wie vor nicht an. Vielleicht komme ich noch in das Alter, Alex.
Ja, ich werde dich
nochmal... Schneller, als du denkst.
Ich werde dich nochmal erinnern. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen, also was halt später, oder, ja, nee, nicht später, aber was halt irgendwie für Rockmusik dann irgendwann AOR, Adult Oriented Rock oder Stadion Rock war irgendwie so und das ist dann hier zwischen diesen ganzen jungen, aufmüpfig wildenden Synth-Poppern irgendwie so, ist das echt Und jetzt sage ich das Wort, was du hören wolltest, ziemlich bieder irgendwie so.
Ne? Bieder, ja, ja, ja. Ja, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das Video da auch ziemlich gezogen hat, ne? Wie du sagst. Irgendwie.
Absolut.
Und dieses Video war natürlich durch die eingesetzte Technik, also teilweise gezeichnet, gemalt, so als Comic, dann wieder übergeblendet über real ein gefangenes Szenen. Natürlich schon irgendwie revolutionär auf seine Art, was AHA.
Ich glaube, dafür bleibt es.
Also, was AHA dann perfektioniert haben, wurde hier vielleicht so, ja, doch eigentlich auch im Stil so ein bisschen vorweggenommen. Nur der Song, naja.
Das, ja, das ist leider dieses akustische Beiwerk zum Video, ja. Genau. Ein kurzes Shoutout aber noch, um was Positives zu sagen, aber noch für Saxophonist Mel Collins. Wir haben gerade ein bisschen abgeklappert, wo der schon gespielt hat. King Crimson, mit dem habe ich ihn öfter gesehen, mit Bad Company, mit Uriah Heep, nein, mit Brian Ferry, mit Eric Clapton, mit Camel, mit den Rolling Stones, mit Marianne Faithfull, mit Alan Parsons Project, mit Dire Straits, mit Tears for Fears, mit 10cc, mit Roger Waters, mit Planet.
Nein!
Jawohl! Also es ist wirklich
unfassbar.
Dieser Mann hat, ja, und da können natürlich nicht immer nur Treffer bei sein.
Womit wir beim Thema.
Richtig. Alan Parsons Project ist noch gepiekt auf Platz 7. Und ja, aber hier hat es sich schon die zweite Woche in Folge auf Platz 9 gehalten. Warum? Das müssen wahrscheinlich andere Zeugen der Zeit beantworten. So aber ist alte Bekannte auf Platz 8, Eckart.
Alte Bekannte in dem Fall glaube ich gar nicht, weil war das nicht deren erste Single?
Ja, ich meine für Voice of Summer Hörerinnen und Hörer, alte Bekannte aus unseren Sommerhit-Folgen natürlich,
ja, und zwar Bananarama.
Jawohl.
Robert De Niro's Waiting Talking Italian, was er auch in Taxi Driver glaube ich nicht gemacht hat. Alex, sollen wir einfach mal reinhören? Und in das Video reingucken.
Ich bitte darum.
Mal sehen, ob wir Robert De Niro auch sehen werden. Alex, jetzt mal die Frage. Was zieht hier mehr? Bananarama, die drei jungen Sängerinnen oder der Song?
Wenn ich jetzt zurück an die Zeit denke, könnte ich mir vorstellen, dass es sich ein bisschen mehr auf die Sängerinnen bezog. Aber ich frage mich gerade auch, es ist ja dasselbe Album wie Cruel Summer. Und ich meine, dass wir damals auch schon drüber sprachen, dass ja durchaus ein, dass das ja so einen düstereren Spin eigentlich noch hat, der mit dem Cruel Summer und so. Und das ist bei dem Song auch ganz interessant, weil später auch, wie spricht man sie aus? Sioban
Fahey? Da fragst du
ja,
was.
Ja, das frage ich den Kenner. Die gab später noch an, dass es in dem Lied in Wirklichkeit über eine Vergewaltigung im Rahmen eines Dates ging.
Oh, oh.
Und dann auch sagte, jetzt werdet ihr den Song mit ganz anderen Augen sehen, sonst was. Und ihre Kollegin Sarah Darlin hat allerdings 2 Jahre später gesagt, dass das kompletter Quatsch sei. Es ging um Hero Worship, also um Heldenverehrung. Und was die Kollegin sagen würden, wäre ziemlicher Quatsch.
Na dann.
Ist jetzt kein Girlgroup-Widerspruch auf TikTok-Qualitätslevel, aber
legendär,
zeigt für mich wieder so ein bisschen, also ich glaube, wahrscheinlich ist der Gesang wirklich ein bisschen Nonsens und ein bisschen Werbung mit einem großen Namen.
So ist es. Sollen wir direkt weitergehen?
Wir gehen.
Und zwar
zum Wien. Aufsteiger der Woche, würde ich doch mal vorsichtig sagen, mit einem Sprung von 9 Plätzen. Von der 16 auf die 7.
Ganz leichtfüßig.
Richtig.
Und zwar Kenny Loggins. Mit Doppel-G.
Okay.
Loggins.
Ja. Kenny Loggins.
Wer kennt's nicht? Alex, du bist ja ein großer Filmfan und du hast natürlich auch den Footloose-Film gesehen.
Reichlich, ja klar.
Mitgetanzt auch.
Ich kann es jetzt leider hier nicht simulieren, aber ja. Nee, vor allem kenne ich, ich wette, ich kenne wahrscheinlich wieder mehr von ihm, als ich denke. Ich kannte den Namen, aber tatsächlich ursprünglich aus einem Lied, wo verschiedene Dinge gegenübergestellt werden, nämlich dass eine Person sehr internetaffin wäre und die andere nicht. Und dann wird da gesungen, Ich kenne die Logins, du Kenny Loggins. Oh. Ja, genau. Lass das mal wirken.
Junge.
Wie wir jetzt Kenny Loggins kennen oder ich kenne Loggins kennen, das finden wir, glaube ich, nur raus, indem wir einmal in Footloose schnell reinhören.
Das machen wir. Ja, Alex, die Füße stehen noch still.
Natürlich, aber ich habe mich gerade ganz viel Filmmaterial im Video, oder ausschließlich hatten wir auch, aber warum konnte sich Kenny nicht wie Phil noch in den Regen stellen für die Gegenshots?
Vielleicht, weil es einfach vom Song her nicht gepasst hätte.
Das mag tatsächlich sein.
Weil wir haben hier natürlich einen treibenden Uptempo-Song, wo man einfach nur tanzen will. Oder wir haben jetzt hier gerade das Standbild von Kevin Bacon, dem Schauspieler aus dem Film Footloose, dem Troublemaker im Film, der eine wilde Performance hinlegt und gerade kopfüber in der Luft schwebt.
Richtig. Der ist ganz interessant, ist, dass er tatsächlich auch im Film diese etwas unkontrollierten Tanz hinlegt, aber eigentlich zu einem anderen Song tatsächlich im Film, nämlich Never von den Moving Pictures.
Junge.
Aber man hat es hier ganz passabel geschnitten, dass das auch hierauf passt. Also das ist vielleicht noch ganz interessant, dass Kenny Loggins den Song zusammen mit Dean Pitchford geschrieben hat. Wer ist das? Fragen wir uns. Das ist der Drehbuchautor. Ich nehme es dir vorweg gerade.
Nein, überhaupt nicht. Ich frage mich das auch.
Das ist der Drehbuchautor des Films. Und das ist, wüsste ich jetzt auch nicht auf Anhieb, wann mal ein Drehbuchautor. Es ist ja oft so, wenn es irgendwie einen Filmkomponisten gibt und es gibt dann aber noch irgendwie einen Song. Ich denke es so an James Bond hatten wir ja, das ist halt oft so, die Künstler komponieren einen Song, aber dann hat dann ein John Barry oder so halt auch noch mitgemischt, oder jetzt ein Hans Zimmer, und hier hat halt der Drehbuchautor. Ob er jetzt an der Musik oder ob er am Text geschrieben hat, wissen wir nicht, aber war auf jeden Fall alles aus einem Guss. Und du hast ja die Qualitäten des Films, dass die bis heute 50 Jahre später gelten.
Letztes Jahr gesehen und ist schon sehr unterhaltsamer Film einfach. Jetzt nicht so tänzerisch ausgeprägt wie andere, Dirty Dancing oder so, was ja dann auch in Tanzschulen wahre Booms ausgelöst hat, aber hier ist es dann halt eher so Freestyle. Und wie ist das mit dem Song? Also wenn du jetzt, also klar, du hast dann wirklich so einen Uptempo-Rhythmus, ein etwas, wo man irgendwie so in die Hände klatschen kann, und dann hast du aber auch irgendwelche Synthesizer, die wirklich sehr, ja, so überdreht sind. Was hältst du davon? Kann man sich sowas anhören?
Mich als stellenweise echt so ein bisschen, aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welchen Song, ein bisschen schon noch an Michael Jackson erinnert.
Okay.
In sehr trocken halt irgendwie. Aber ja, also mich haut das jetzt nicht komplett vom Hocker, aber das funktioniert. Ich wollte sagen, so in dem Filmkontext oder in einem Film, der irgendwie auch junge Leute oder junge, einen Kevin Bacon anspachtende Leute zum Tanzen bringt, kann ich mir das im Kontext sehr gut funktionieren vorstellen, keine Frage.
Ja. Gut.
Neil Larson spielt die Keyboards. Ja, den habe ich später noch live gesehen mit Leonard Cohen tatsächlich.
Platz 6.
Jetzt wird es aber langsam.
Es kommen jetzt wirklich noch Kracher, das kann man nicht anders sagen.
Es wird wieder was gebreakt.
I want to break free.
Von Queen natürlich. Wahrscheinlich der. Doch, ich würde mir vorsichtig sagen, der Synthesizer-Song von Queen schlechthin. Kann man das sagen?
Das finde ich interessant, dass du das sagst. Weil,
was denn, hättest du was anderes gedacht?
Ich hätte jetzt, also natürlich, bei dem Song denke ich zuerst an Freddie Mercury mit der Perücke und dem Schnäuzer, wie er dann mit dem Staubsauger da ins Bild kommt. Großartig, aber irgendwie beim Song selbst.
Ja, für mich ist das Solo ist halt super.
Okay.
Präsent, was vor allem mit diesem wunderbaren Furzton dann nochmal endet. Das können wir gleich nochmal hören.
Also ist das ein Synthesizer-Solo oder ist das kein Gitarren-Solo?
Das werde ich gerne recherchieren. Ich bin mir relativ sicher. Nee, ich sag mal so, es ist ja vom Album.
Ich glaube, es gibt beides. Ne? Erst ein Synthesizer und dann.
Aber ich rede von diesem, wo dann Pause kommt. Dann
Genau. Das ist so ein bisschen wie wenn man auf dem Kamm spielt, wenn man da so ein.
Genau, es hat diesen totalen Vibrato noch, aber. Nee, das ist ziemlich sicher ein Synthesizer. Also Korrektur, es ist ja vom Album The Works, und ich finde tatsächlich, dass beide Oberhits davon, Radio Gaga ist natürlich auch noch sehr Synthesizer-lastig und Vocoder vor allem. Aber, nee, genau. Wir haben ein Synthesizer-Solo gespielt von Fred Mandel, ein kanadischer Session-Musiker.
Nicht von Fred Mercury, sondern...
Nee, Matt Mercury. Tatsächlich nicht.
Was ja. Ich noch total spannend... Also wir hören gleich mal rein, aber was ich total spannend finde, ist... dass der Song auf einem 12-Takte-Blues-Schema in E-Dur aufgebaut ist. Und wenn man das so hört, erstmal denkt man sich so, ist ein Synthesizer oder so ein Synthi-Song. Aber es ist wirklich
ein Blues-Schema
dahinter und das finde ich total abgefahren.
Gerade dieser Endlauf.
Ja, krass. Genau. Aha. Wir hören einfach mal rein und achtet da auch einfach mal drauf. Und vor allen Dingen auf das Solo mit dem, wie hast du es genannt?
Furzton. Ja, Pups. Ja. Entfleuchendem finalen Laut. Ja, ist so.
Ja, das war das Video, was wir uns angeguckt haben. Und das war schon irgendwie, es war schon legendär auf jeden Fall. Freddie Mercury mit irgendwelchen Tennisbällen unter einem lachsfarbenen Pulli und dem Schnäuzer dann trotzdem der Perücke. Und das hat in den USA so weit geführt, dass das Video gar nicht gezeigt wurde. Jedenfalls bei MTV.
Wahnsinn.
Ja, eigentlich schon. Findest du das irgendwie anstößig?
Nein, es ist ja auch offenkundig, also weil es halt schon unabhängig davon, dass da Frauenklamotten getragen werden, eh schon eine offenkundige Parodie auf etwas, also hier auf britische Seifenopern ist halt das lustige Setting der Sache von vornherein klar, aber
das denke ich auch.
Das war natürlich ja.
Naja gut, wir hatten ein Jahr später dann die legendäre 50-15-Liste.
Richtig.
Wo auch sehr, ja, natürlich schon sehr explizite Sachen drauf gelandet sind, aber trotzdem.
Ja, ich würde sagen, da wird im Vergleich zu manchem was abholen, aber auch, ja, naja.
Ja, klar. Aber auf jeden Fall, dass jetzt alles gezeigt werden konnte, das war damals auf jeden Fall noch nicht so.
Aber guter Tipp nochmal, hört gerne rein, Folge 20 und 21 im Boys of Summer Podcast, Filthy 15, 15 Songs, die so gar nicht singen oder wie wir es beschrieben haben, profan, okkult, gewalttätig.
Oder die perfekte Party-Playlist.
Richtig, genau.
Wunderbar, wir haben auch eine perfekte Party-Playlist.
Richtig, und Queen sollte natürlich auf keinen Fall fehlen. Die haben, ja, also irgendwie, ne, mal kurz gesagt vielleicht hier, ne, wir haben sich hier auf Platz 6 von 8 nochmal aufgestiegen und die haben sich auf jeden Fall auch in Synthesizer-reichen Phasen, ich meine, es ist immerhin auch schon Album Nummer 11. Ich meine, wie viele Rockbands werden auf Album Nummer 11 spätestens peinlich eigentlich, so, ne? Aber nicht so hier. Ein weiterer gelungener Beitrag in der Queen-Diskografie.
Auf jeden Fall. Und,
bestes Studioalbum Nummer 10. Ich habe gelogen. So,
du wolltest hier unwahr.
Dann ist man natürlich noch cool, ja.
Ja, wir gehen weiter. Einen Platz nach oben. Und wir gehen zurück in die Zeit der Tanzsalons, wo man sich am Wochenende traf, um zu tanzen, bevor es Diskos und andere Drogenhöllen gab. Wang Chung, die Band und Dance Hall Days. Kennst du?
Hey, ich habe gerade ein großes Fragezeichen im Kopf. Aber ich habe mich schon mal informiert, was Wang Chung bedeutet.
Was bedeutet das? Hat das überhaupt eine Bedeutung?
Es stammt von einem chinesischen Sprichwort, das so viel wie Yin und Yang bedeutet.
Tatsächlich. Ach, guck.
Genau.
Wang Chung.
Aber es ist eine britische Band, New Wave Band, 1980 gegründet. Genau. Und ein Song vom Album Points on the Curve.
Wunderbar, dann hören wir einfach mal rein oder wir schauen mal, ob es ein Video dazu gibt, wo dann auch entsprechende Tänzer zu sehen sind. Alex, du schienst jetzt von der Pullover-Mode der gezeigten...
Abgesehen.
Doch nicht so überzeugt.
Ja, ich sag mal so, also... Das Lied ist ja eigentlich schon von 82, da hieß die Band noch Huang Chung.
Richtig.
Als sie es erst mal veröffentlicht haben. Und dann haben sie es neu aufgenommen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich will die Ursprungsversion gar nicht hören, wenn das die neu aufgenommen ist. Aber Vielleicht kommt ja nochmal eine Version 2024, mich mehr überzeugt. Ich fand das jetzt so ein bisschen, ja, also. Es ist eine Ode ans Tanzen irgendwie eine so. Ode ans Tanzen.
Erik Ode.
Eine Ode ans Tanzen. Aber ja, also mich lockst du jetzt nicht mit dem Sofa hervor damit.
Okay.
Aber du.
Ja, immerhin so, dass ich besagtes Album, wo sie noch Huang Chang oder Wang Chang hießen, das habe ich tatsächlich.
Du warst damals hier richtig an vorderster Front.
Nein, ich habe es mir dann irgendwann
German Huang Chang Fanclub
irgendwie für einen Euro oder so gekauft.
Wegen dieses Songs vor allem.
Weil ich wahrscheinlich dachte, dass man aus der Zeit alles haben
sollte.
Na gut.
Dann brauchst du nur noch die Top 10, die Top 5 der Charts. Und in denen
die
sind
Top
wir ja,
5, ja genau. Aber sind die sind jetzt ja schon angebrochen.
Ich hoffe doch sehr, dass du Platz 4 besitzt, oder?
Ja, als Album auf jeden Fall. Was ist es?
Es ist Wouldn't It Be Good von Nick Kershaw. Ich kann natürlich nur mit der Single mithalten, aber...
Wirklich, wahr?
Du hast Song, die? Ich habe die Single, ja klar.
Ach, glaubst du es?
Ich habe, also wir haben ja... Es fand ja auch schon ein paar Mal hier statt, Nick Kershaw
mit einer eigenen Folge.
Star der 80er, Folge 57, wenn ihr reinhören wollt. Und natürlich ging es auch in unseren beiden Folgen über das wunderbare Event Die 80er Live. Eine müsste die vorletzte sein und dann noch eine von 2023. Da sind, glaube ich, genügend Lobpreisungen zu Nick Kershaw und auch Wouldn't It Be Good im Besonderen drin.
Genau, und ich hatte ja damals die Folge Superstar der 80er genannt. Und hier gab es natürlich einen Wermutstropfen, weil die Single, das war ja seine erste große oder seine erste richtige Hitsingle, die kam nur auf Platz 2 tatsächlich.
Wer das schuld ist, das werden wir natürlich gleich noch feststellen. Ansonsten Nick Kershaw, Debütalbum Human Racing 1984. Genau, wir haben schon viel darüber gesprochen, wie schön hier auch wirklich zeitgenössischer Klang und aber auch seine Liebe zum Gitarrenspiel auch einfach miteinander verbunden sind. Ja, Melodien, die bleiben und natürlich Live Aid Konzert 1985 hat das Ganze nochmal zementiert und dafür lieben wir ihn auch heute noch, den Nick. Was haben wir gesagt? Er ist gut. Hat es gut in die Neuzeit geschafft.
Ja, genau.
So, glaube ich, gesagt am letzten Mal. Hört gerne mal rein, vorletzte Folge, die 80er Live, Nick Kershaw und viele weitere Kuriositäten. Alpha Will waren auch dabei, allerdings niemand von unseren ersten drei Plätzen, denen wir uns jetzt nähern werden.
Absolut. Und wir beginnen auf Platz 3 mit einem
Hallo.
Klassiker. Mit einem großen Hallo. Hallo. Lionel Richie. Mit welchem Song ist dir Lionel Richie so im Gedächtnis?
Ich glaube, kurz vor Hello schiebt sich da noch All Night Long wahrscheinlich. Ne?
Gute Wahl.
Finde ich auch immer, habe ich auch als 7-Inch-Down, finde ich immer, wenn ich irgendwo als DJ gebucht bin, immer ein schöner Opener.
Ja.
Ich hatte letztens einen Anforderungszettel, auf dem stand, dass es nicht zu wild losgehen solle direkt.
Okay.
Da dachte ich mir auch so, was habt ihr erwartet, Freunde? Aber da dachte ich mir so, aber...
Footloose?
Ja, genau. Aber das ist ja wirklich so, ja, All Night Long passt schon perfekt auf jeden Fall. Aber auch Hello.
Hello ist eine Ballade im weitesten Sinn. Und wir hören einfach mal rein, oder?
Unbedingt.
Ja, und vor allen Dingen sehen wir uns das Video an. Darum geht es auch im Video so ein bisschen.
Ich möchte auch nochmal mich bei dir bedanken dafür, dass du uns das originale Gefühl hier gibst, für halt die ganzen Videos, damals ja noch in 4:3, uns auch alle auf einem Original 4:3 Bildschirm gucken dürfen, Eckhard. Das macht mir vom Feeling her gerade viel.
Ja, guck, dann ist doch alles wirklich sehr originalgetreu.
Let's go. Der verwandelte Wasser in Wein und machte, dass Blinde wieder sehen konnten. Nein, nicht sehen konnten, aber seinen eigenen Kopf nachformen konnten. Also ich finde, das
aus
ist ein Video...
Ja, aus dem Gedächtnis.
Das Video erzählt zumindest wirklich mal was. Ich sehe jetzt wie Wang Chung mit ihren schlecht gespielten Geigen, geben mir gerade nicht so was aus dem Kopf. Nee, aber sorry, das hat er wirklich mal, keine Ahnung, erzählt irgendwie wirklich mal eine, eine Geschichte und ist irgendwie dieses Is it me you're looking for, bringt das natürlich nochmal einen ganz anderen Kontext eigentlich. Schöne Sache, würde ich behaupten. Und ich sehe es im wunderbaren Satz, Hello, festigte Richies Ruf als Balladenkönig.
Ja, ich glaube nicht zu Unrecht, weil dieses gehauchte Hello, das einmal gehört.
Ist doch gut, also es ist halt sowohl, man kennt es zwar in- und auswendig und man könnte schon irgendwie auch genug, es gibt genug Parodien, also ich war mal in Irland in einem Hostel und es gab nur so eine Grundausstattung, so mit Toast und so und ich lief Richtung Kaffeemaschine. Und an einem Schrank klebte so ein Pop-Art Schwarz-Weiß-Bild mit dem Gesicht von Lionel Richie. Und darunter stand, Hello, is it tea you're looking for? Und ja,
na gut,
das sagt schon vom allzum Einfluss dieses Liedes alles aus. Hat in Deutschland nur Platz 3 erreicht, aber in 9 Ländern, unter anderem USA und Großbritannien, doch auch 1 und es hagelte Platin, Gold und vieles, vieles, vieles mehr.
Und das natürlich völlig zu Recht, selbst wenn man jetzt nicht der größte Balladenliebhaber ist, aber es ist natürlich schon irgendwie, ja.
Es ist echt, echtes Gefühl. Ist,
ja, natürlich.
So, und von dieser Wärme geht es jetzt in ganz soundtechnisch ganz kalte, metallene Gefilde.
Wir sprechen heute über den Song, der einen Durchbruch bedeutete, und zwar für einen Entertainer, einen deutschen Entertainer, den wir alle kennen. Nee, Götz Alsmann natürlich. Alex, du guckst mich jetzt an mit großen Augen.
Weil ich erstmal meinen höchst unlustigen Blinddarm durchgebracht habe. Da muss ich mich aufklären. Also ich kenne Götz Alsmann, ja.
Götz Alsmann, klar, wir kennen ihn aus dem Fernsehen von der Sendung Zimmerfrei, wo er co-moderiert hat. Aber er ist natürlich auch Jazzmusiker und dadurch natürlich auch bekannt geworden. Und sein erster großer Hit war tatsächlich People Are People, ein Cover von Depeche Mode. Mhm. Schau an.
Und ein Jahr später.
Wie würdest du dir jetzt beides vorstellen? Also du sagst jetzt Depeche Mode natürlich kalte, mechanische, industrielle Rhythmen, Klänge und so weiter. Götz Alsmann.
Habe ich schon live gesehen. In meiner Heimatstadt. Ja. Aber nicht mit People Are People. Deshalb musst du mich aufklären, bitte.
Ja, es ist eher beschwingt.
Okay.
Es ist einfach so ein
Das ist ja wirklich eine der großen Stärken von Depeche Mode, dass...
Achso, ich dachte jetzt von Götz Alsmann, ja.
Nee, aber das ist das Ding, weil du sagst gerade, es swingt und das ist die Sache. Depeche Mode hatten mit Alan Wilder einen großen Sounddesigner
okay.
an Bord.
Ja, ja.
Der einfach eben sehr diesen typischen Klang und der auch bei People Are People sehr markant ist mit diesen Metallgeräuschen definiert hat, aber auch noch einen wunderbaren Songwriter mit Martin Gore, der eben dann die Melodien reingepflanzt hat, die sich auch, wenn man den Sound vernachlässigt, trotzdem noch dann in der Jazzversion zum Beispiel covern lassen. Und das ist einfach die Stärke auf vielen Ebenen. Wir haben das auch ein bisschen mehr besprochen mit dem Depeche Mode-Experten Michael Schuh von laut.de. Der hat alle 4 Mitglieder und Ex-Mitglieder von Depeche Mode schon mal interviewt. Und das hört ihr in Folge 27 mit dem Namen Schwarze Feier. People are People, der große Durchbruch.
Auf jeden Fall, weil der Song nämlich nicht nur Platz 1 in Deutschland war. Und damit haben wir auch den Grund, warum Nick Kershaw nicht auf Platz 1 landete, sondern auch Platz 4 im UK. Und in den USA schaffte es Depeche Mode mit People Are People das erstmal in die Billboard-Charts. Das heißt also, der Song, der war der Dosenöffner für die USA.
Und so nämlich.
Ich finde es auch ganz interessant, wo du sagtest, mit dem Sounddesign, es gibt irgendwie nette Zitate, wie Depeche Mode im Studio eigentlich diese Sounds produziert haben. Da sagte zum Beispiel David Gahan, also der Sänger, mal im Interview, früher gingen wir ins Studio und das Erste, was wir machten, war danach zu fragen, wo die Küche ist. Um dann im wahrsten Sinne des Wortes nach Töpfen und Pfannen zu suchen und Dingen, die wir die Treppe runterwerfen können. Und ja, daraus haben die Jungs dann offensichtlich ganze Songs geschmiedet. Song,
genau.
Oder geschraubt vielmehr, wenn wir jetzt im Industrial-Jargon bleiben wollten.
Das ist ja von der Herangehensweise, erinnert das ja auch sehr an die deutschen einstürzenden Neubauten. Und ich habe ungelogen mal ein Interview mit Bixer Bargeld, dem Sänger und Hauptmann der Neubauten, gelesen, wo er allen Ernstes behauptet, ich glaube, das kaufen nicht viele Leute ab, dass sie wenige Wochen vor Depeche Mode in diesem Studio waren und ja, irgendwelche Demoaufnahmen nicht gelöscht hätten. Also irgendwelche
Klang. Also ich dachte jetzt irgendwie die gleichen Pfannen dann die
Nee, aber irgendwelche Klangdinger oder so nicht irgendwo gelöscht hätten und das dann darauf wiedergefunden hätten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein netter, aber etwas schwacher Versuch, sich nochmal an der sich sein Plätzchen in der Popkultur zu sichern vielleicht.
Ja, wobei ich glaube, die einstürzenden Neubauten als Einfluss werden natürlich häufig genannt und insofern
das klar, sagen, aber vielleicht nicht als etwas indirekterer als
so. Ja, genau, aber sie haben wahrscheinlich einfach nicht den Verkaufserfolg gehabt und genau. Vielleicht war das einfach so der Versuch, dann da noch so ein bisschen was zu kompensieren durch die Theorie.
So oder so, Hansa Studios Berlin natürlich was, wo sehr viel passiert ist, wo David Bowie und Iggy Pop aufgenommen haben und wo wirklich viel, viel, viel Musikgeschichte in West-Berlin damals geschrieben wurde. Ansonsten natürlich ganz klar ein Antikriegssong. Im Musikvideo gab es auch viele Szenen aus dem Kalten Krieg zu sehen und
genau, und die einzelnen Mitglieder von Depeche Mode, die haben halt in Interviews zu unterschiedlichen Zeiten dann immer den Schwerpunkt woanders gesetzt. Der eine sagte dann halt, ja, das ist ein Song für Verständigung, gegen Krieg. Der andere sagte dann, nee, es ist auch gegen Rassismus und ja.
You and I should get along so awfully, ja.
Ja, genau. So ist es. Auf jeden Fall eine positive Botschaft.
Über extrem kalten Sound. Und ich finde, das zeigt wirklich, es ist ein guter Text, es ist gut gesungen, es hat eine gute Melodie, es hat aber auch einen guten Sound und das ist einfach was sie
ja, und die ich finde Stärke einfach, dass, dieser Band. Genau, dass Götz Alsmann einfach, der so hatte nämlich. Den Swing
hat einfach draufgehauen. Genau, richtig. Und als Götz Alsmann dann später Violator aufgenommen hat. Ja, so sieht das aus. Genau,
schöne Sache.
War auch vorher auf Platz 1, hier allerdings in der neuerlichen Woche auf Platz 2, denn Platz 1
ein wirkt, absoluter Kracher.
Wie schon in der Woche davor von einem Eckhardt, du sagst, das absoluten Kracher geblockt.
Genau, und wir hätten sie auch gerne gesehen bei die 80er Live, aber Real Life mussten leider absagen. Real Life, genau, aus Australien und ihr wirklich Blockbuster-Hit. Also ich muss ein bisschen Werbung machen einfach, weil ich finde den Song und die ganze Platte und die zweite auch super, super, super. Send Me an Angel. Und das ist doch wirklich Boys of Summer auf der Suche nach dem fettesten
Synthesizer. Ach, der wahren Liebe.
Ach so, ja. Genau, nach den Engeln, ja. Nach den fettesten Synthesizer-Riffs. Und
dein Eckhardt, zünd doch mal die Videobombe. Und
zünd jetzt mal die Videobombe.
So nämlich.
Das mache ich.
Und ihr könnt noch mal in die Playlist rüber switchen, wenn ihr das tut. Also Eckhardt, ich habe das Gefühl, du hast alles, was du wolltest. Du hast fette Synthesizer, du hast ein Gitarren-Solo, du hast
Drums,
du hast eine Triangel, du hast einen Text, der nach Liebe lächzt, du hast ein Video mit Unmengen an Nebelmaschinen im Wald und Chewbacca-artigen Masken, genau.
Da sind wir wieder bei dem Gruselfaktor.
Hast du das kennst du das Lied seit Erscheinen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwie als Kinder da so, ich weiß nicht, wie das heißt, so man rennt um die Tischplatte rum,
Tischtanzplatte rum. Jerusalem.
Ja, wirklich, und spielt dann und jedes
Mal. Ach so, Rundlauf.
Rundlauf, ja, also genau, das haben wir dazu gemacht, das dann wirklich so aus Boxen dröhnen lassen. Und
wovon lief das dann, von Platte?
Kassette natürlich.
Kassette, ja.
Hallo, konnten wir uns
packen lassen? Hast du das im Radio mitgeschnitten dann?
Ja, oder? Ja, klar, natürlich. So die alte Methode, Radiowecker und davor dann so ein Kassettenrekorder vor und dann mit dem Mikrofon aufgenommen, nicht?
Ich verstehe.
So war das damals.
So wie man heute Podcasts aufnimmt. So ist es. Also ein würdiger Platz 1, völlig richtig. Ja. Ist tatsächlich auch nur Platz 1 nur in Neuseeland und Westdeutschland gewesen. Ja, aber hat gezogen. USA Platz 29, ist auch, glaube ich, Achtungserfolg. Mhm. Für eine australische Band. Ja.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht so einfach für eine australische Band gewesen, weil Australien ist halt irgendwie dann doch so das Down Under gewesen und das war keine Selbstverständlichkeit, dass dann halt auch irgendwie die Platte irgendwo in größeren Märkten in Europa, in den USA oder so verlegt wird einfach oder erstmal als Import dann in Handel gekommen ist. Heute ist es natürlich sehr viel einfacher. Ja, dieses Internet macht alles.
Aber ist ja auch schön irgendwie, warum auch immer es rübergeschwappt ist, sind die Sachen auch, haben sich die Charts dann eben auch ganz unterschiedlich zusammengesetzt. So, ne?
Und ja, ja, genau.
Ist nicht so angeglichen gewesen und so kommt es dann auch, dass wir im Juni 1984 eine australische Band auf Platz 1 der deutschen Singlecharts hatten.
Und, ja, und du hast natürlich gerade eben gesagt, ich habe alles bekommen, was ich will. Wie ist denn mit dir? Cooler Song oder?
Cooler Song, auf jeden Fall. Ich finde es persönlich jetzt kein People are People.
Okay.
Aber ich finde es auch kein...
Das heißt also, People are People ist dein Nummer 1 der Herzen.
Aus dieser Liste? Puh. Ach nee, da ist ja viel Zeitloses. Ne? Die Bash Mode Line, Richie, Nick Kirsch, also die ganzen Top 5 oder Top 4. Ja, 4, Top 4. konnten ja schon einiges. Also, nein, ist schon spannend, was sich gehalten hat. Und wie das damals aussah im Juni vor 40 Jahren. Und
so ist es. Ja.
Wenn ihr euren Juni 84, welchen auch irgendwie dokumentiert habt oder aus irgendwelchen besonderen Gründen in Erinnerung habt oder mit einem ganz anderen Song verbindet oder es euer persönlicher Summer of Love war, dann sind die Boys of Summer natürlich wie immer ganz wild darauf, das zu hören und ihr könnt uns das gerne schreiben. Wir sind erreichbar, wir sind online, wir sind für euch da, haben wir noch von das Ohr auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Selber Hinweis auch nochmal auf unsere Patreon-Seite, wo ihr uns ein bisschen unterstützen könnt.
Feels like heaven for us.
So nämlich.
Damit aus uns happy children werden. Damit wir endlich Big in Japan sind.
So nämlich. Genau. In diesem Sinne, take a look at us now. Und egal, das war mir eine Freude, mit dir durch die Charts vor meiner Zeit zu diven.
Auf jeden Fall.
Und ich bin gespannt, was die Jahrzehnte noch so in petto haben.
Ich bin mir ganz sicher, dass es auch danach weiterging.
Ich bin mir ganz sicher, dass es auch noch mehr Alan Parsons Project Singles gab.
Wirklich wahr?
Wirklich wahr.
Du weißt es.
Ich weiß es.
Okay.
Wir machen unsere eigene Sky-Folge. Nein, wir machen auf jeden Fall unsere Zurück in die Zukunft-Folge, das haben wir gesagt. Und alles Weitere hört ihr beim nächsten Mal. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und durch Zufall aufgestoßen seid, dann tut das auf jeden Fall auf der Plattform eurer Wahl. Und wie gesagt, schickt uns eure Kritik. Wir freuen uns.
So ist es. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit einer frischen Folge. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Euer Boys of Summer.